herzlich willkommen zum Podcast vom Bibelprojekt Berlin 2025. Heute mit dem Thema Gemeindezucht. Und zu Gast bei mir ist Rüdiger Suhmann. Rüdiger, du bist Pastor der Lukasgemeinde. Genau. Du bist einer der Mitinitiatoren des Bibelprojekts.
Ja.
Und du bist aber auch Psychologe.
Stimmt.
Und deshalb freue ich mich mit dir über Gemeindezucht zu unterhalten.
Ja.
Tolles Thema.
Ja, genau. Das Thema ist natürlich auch herausfordernd, aber ich freue mich auch auf unser Gespräch.
So, die erste wichtigste Frage ist, was verstehen wir unter Gemeindezucht?
Genau, unter Gemeindezucht ist ein bisschen so ein altes Wort. Darunter wird verstanden, dass eine Person, die bewusst und anhaltend und andauernd gegen jetzt Gebote oder Werte oder Überzeugungen der christlichen Gemeinschaft verstößt, also nicht so lebt, wie eigentlich die Person sagt, eigentlich sollte ich so leben und die Werte und die Standards sozusagen sind auch bekannt. Diese Person verstößt quasi anhaltend dagegen und unter Gemeindezucht versteht man, dass diese Person dann zumindest für eine Zeit aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Ich glaube, das ist erstmal so ganz allgemein die Begründung. Und zwar, können wir sagen, bis diese Person eben einsieht, dass sie ihr Verhalten ändern muss, ihre Haltung ändern muss, um dann wieder, aber da gucken wir gleich drauf, noch wieder aufgenommen werden zu können.
Du hast gerade gesagt, aus dem die christliche Gemeinschaft. Gab es sowas in der Art eigentlich im Alten Bund auch schon?
Gibt natürlich im Alten Testament, da war Gott wahrscheinlich häufiger Initiator, aber da gab es ja alle möglichen ziemlich radikalen Situationen, wo Leute sich versündigt haben, wo die Dinge gemacht haben gegen Gottes Anordnung. Genau, und da gab es so die verschiedenen Aktionen, wo die quasi aus der Gemeinschaft rausgenommen wurden.
Also ich überlege gerade, aber die meisten Sachen, die mir einfallen, war eher ultimativ rausgenommen, oder? Also da sind ziemlich viele Leute gestorben.
Ja, das stimmt. Ich denke, okay, dann was auch da wäre, ist wahrscheinlich natürlich dieses ganze System von, es gibt ein System, wo man Schuld bekennen kann, damit man Teil der Gemeinschaft bleiben kann, so ein System, um das zu verhindern.
Ja. Ja. Der Einzige, der mir jetzt gerade, also das Einzige, was mir eingefallen war, war die Sippe Korach, die da in der Erdspalte verschwunden sind.
Ja, das ist sehr drastisch.
Aber die eine Person, die mir zumindest eingefallen ist, ist ja Miriam, oder die Aussatz hatte und dann tatsächlich eine Zeit lang außen vor gelassen war, bis Gott sie wieder geheilt hat.
Ja, genau.
Da gab es so eine Zwangsaussonderung.
Ja. Ja,
spannend.
Ja. Genau, müsst ihr auch nochmal gucken, was da im Alten Bund, da noch was gäbe. Aber ja, das Grundkonzept ist nicht ganz neu, die Umsetzung ist mit Sicherheit anders im Neuen Testament.
Ja, da haben wir auch Fälle von Leuten, die tot umgefallen sind, aber...
gucken wir uns gleich auch noch an, das ist tatsächlich auch spannend, Apostelgeschichte 5, genau.
Aber wir haben ja das Thema deswegen, weil es im Text vorkommt, den wir jetzt gelesen haben.
Genau.
Und zwar haben wir das sowohl bei 1. Korinther 5 als auch beim 2. Korinther 2 nochmal.
Genau.
Was passiert denn da so grob?
Grob oder ziemlich konkret sozusagen, dass ein Gemeindeglied mit der Frau seines Vaters, so wird das beschrieben, sodass die meisten wohl davon ausgehen, dass es seine Stiefmutter ist und dass der mit der ehelich quasi zusammen lebt, also auch, davon geht man aus, eben eine sexuelle Beziehung hat. Und Paulus, dass er es auffällt und der eben denkt, ja, das gibt's ja gar nicht, ihr macht da nichts. Und wahrscheinlich hatte Paulus als Jude da ein etwas stärker ausgeprägtes Gewissen, dass er sagt, also Freunde, das geht ja nun gar nicht und ihr macht nichts. Und da wird es eben konkret beschrieben, dass das nun gar nicht geht, das in der Gemeinschaft zu tolerieren. Und dann wird es im zweiten Brief wird das nochmal, und man weiß nicht, höchstwahrscheinlich handelt es sich um die gleiche Person, ist auch nicht so ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich die gleiche Person, dass ich sage, hör mal zu, da ist jetzt jemand, der ist umgekehrt, der hat sein Verhalten eingesehen, hat die Schuld bekannt, will wieder zurückkommen Und jetzt seid ihr hartherzig und macht es dem Kerl, den armen Kerl, schwer, wieder zurück in die Gemeinschaft. Und da ist Paulus wieder genauso indigniert und sagt, ja. Es geht gar nicht, Freunde, der ist jetzt, der ist doch jetzt umgekehrt, ist doch wieder, nehmt ihn bitte auf in die Gemeinschaft. Also genau, da haben wir so diese beiden ganz konkreten Fälle, die es sonst nicht gibt in den Briefen, aber glücklicherweise im Korintherbrief haben wir sie.
Ich finde es ja, also ich kann mir das an Paulus stelle, der reagiert ja relativ hart. Also es ist ja so. Aber auf der anderen Seite, der ist nicht in der Nähe und trotzdem kommt ihm das zu Ohren. Also das scheint ja ein, sagen wir mal, kein großes Geheimnis gewesen zu sein in der Gemeinde, dass der so gelebt hat. Insofern kann ich nachvollziehen, dass Paulus sagt, also Entschuldigung, ihr wisst es alle und keiner reagiert da drauf. Ja, ja. Das, und dann so ein bisschen böse reagiert. Ich finde es auch spannend, dadurch, dass wir diese beiden Stellen haben, wo darüber geredet wird, dass das so, dass wir im Grunde genommen ja beide Aspekte von der Gemeindezucht haben. Ja, ne? Haben diese ersten Korinther haben wir den Fall von jetzt ist was passiert, wie gehen wir damit um?
Ja.
Und im zweiten Fall haben wir, okay, es ist Buße getan worden und wie gehen wir jetzt damit um?
Genau. Im Grunde genommen. Ganz genau. Ne? Ganz genau.
Ja. Ja. Spannend finde ich auch diesen Vergleich, den Paulus ja im 1. Korinther zieht mit dem Sauerteig. Dass er im Grunde genommen sagt, euer Problem ist ja, dass ihr wisst, dass da jemand Mist baut und ihr das toleriert, dass das sozusagen, also ne, der Vergleich ist der Sauerteig, der dann den ganzen Teig säuert.
Ja,
also
genau.
So. Aber der Vergleich ist ja im Grunde genommen zu sagen, ihr wisst es und das zersetzt euch, das zersetzt die Moral der Gemeinde, wenn ihr sowas toleriert.
Ja.
Denn das ist schon ein relativ heftiger Fall. Also werdet ihr auch noch andere Sachen tolerieren. Und das ist so. Ne?
Mhm. Wahrscheinlich, und ja.
Das finde ich ein spannendes Bild, weil auf der anderen Seite haben wir das Bild des Sauerteigs ja durchaus auch positiv in der Bibel benutzt, an anderen Stellen.
Und genau, weil Jesus das Reich Gottes, also man kann, die Dinge können sich auch positiv durchsäuern. Und das ist mit Sicherheit auch so. Ne? Ja, man kann als positiven Einfluss auf die Gemeinschaft oder negativ, genau. Ja,
ja genau. Aber das, ja, dann ist, so jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir, also sagen wir, nehmen wir erstmal nur den erste Korinther 5, die sozusagen, wir haben jetzt die Situation, da ist jetzt was passiert.
Ja.
Was verfolgt Paulus mit der, oder was verfolgen wir mit der Gemeinde zu?
Ja.
Also wir haben schon diesen Aspekt von dem Sauerteig zu sagen, okay, da ist was, das hat die Gefahr, dass wir die ganze Gemeinde damit irgendwie infizieren und kaputt machen und also so, das heißt so ein bisschen diese Idee, der Sauerteig muss gestoppt werden, steht sozusagen schon im Raum.
Mhm.
Ist das schon ausreichend? Würdest du noch irgendwas ergänzen?
Ich würde gerne noch kurz vorher auf diese Grundlage, das sind ja so Grundannahmen, die haben wir jetzt, die denken wir so mit, sagen.
Ja.
Aber ich glaube, die sind nicht mehr so selbstverständlich, vielleicht heute in der Gemeinde, und das wäre mir einfach noch wichtig, was so die Grundlage überhaupt ist, so Grundannahmen, und dann gucken wir uns mal Zweck und Ziel an. Ich glaube, Grundlage ist, und da sind wir wieder im Alten Testament, ne, dass Gott sein Volk aus Ägypten rausholt, aus der Sünde rausholt und dann sagt, okay, mein Ziel ist, ihr seid heilig, wie auch ich heilig bin. Also einfach zu sagen, okay, wir sind eine Art Gemeinschaft, wir gehören zu Gott und wir wollen tatsächlich so leben, wie Gott sich das vorgestellt haben. Wir sagen ja sogar manchmal, wir wollen so werden wie Jesus. Das hört sich natürlich einfach an, wie so ein Ziel, was wir nie erreichen.
Ja.
Aber das ist so, wo wir auf dem Weg sind. Und Nachfolge im Neuen Testament wird ja ganz oft beschrieben, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir uns ermutigen, ermahnen sollen, wir sollen einander die Sünde bekennen. Mhm. Also jetzt, dass Sünde da ist, ist jetzt nicht der Schocker.
Nee.
Auch, dass jetzt eine krasse Sünde da ist, ist auch nicht der Schocker, sondern es ist einfach so, richtig üble Dinge passieren. Etwas, was wirklich nicht im Gottes Sinne ist. Aber wir ermahnen einander, wir ermutigen einander, wir bekennen voreinander Sünde, wir helfen uns, wieder auf den richtigen Weg zu bekommen. Und das ist quasi so, das soll eigentlich das normale Business irgendwie sein, das ist so die Grundlage. Und wie gesagt, wir haben es gerade schon angedeutet, das krasseste Beispiel von Gemeindezucht, was quasi direkt, auch im Neuen Testament, aber direkt von Gott quasi, vom Heiligen Geist initiiert wurde, ist eben Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira, ganz am Anfang von der Gemeinde und die bescheißen einfach. Es ist nicht, dass sie geil sind, aber die sagen, die tun einfach so, ja, wir haben ja viel Geld gespendet, obwohl das gar nicht so stimmt. Und die fallen leider einfach tot um, nacheinander. Also zweite Person, ich weiß gar nicht, wer zuerst tot umgefallen ist, der wird noch gefragt, na, wie war das? Und dann lügt die auch, die zweite Person, und dann fallen die beide tot um. Und das ist, das ist natürlich krass, aber gibt schon so ein Beispiel von, okay, es hat Konsequenzen, wenn ich mich krass gegen das stelle, was ich eigentlich erkannt habe von Gott als richtig. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere mit dem Sauerteig ist für uns ja auch in der individualistischen Gesellschaft einfach schwierig, dass Sünde nicht nur eine individuelle Dimension hat. Das kennen wir ja oft so, ich habe was falsch gemacht, vielleicht berührt es noch mein unmittelbarstes Umfeld, ne? Als Eltern, meine Kinder, vielleicht mein Ehepartner und so. Und dann aber wirklich zu verstehen, nee, Sünde hat eine soziale Dimension. Wir sind nicht nur für alleine, wir sind Teil von Familie, von Gemeinschaft, von Volk. Das sind ja alles so Bilder, wo man sagt, ja, das hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Ich glaube, das ist einfach Hintergrund zu sagen, und da leiden wir ja auch manchmal drüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal wäre es doch toll, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt Bockmist gebaut und ich bin, okay, ja, ich trage die Konsequenzen, das betrifft nur mich. Und wenn du dann siehst, da leiden andere drunter, das ist eigentlich schwer zu ertragen. Aber das ist diese Dimension.
Ja, ich bin auch, du hast am Anfang gesagt, dass Sünde da ist, ist völlig verständlich, ja? Dass auch schlimme, krasse Sünde da ist, ist auch verständlich, aber ich gucke manchmal in die Gemeinden und denke, nee. Also die erwecken auf mich nicht wirklich den Eindruck, als würden sie krasse Sünde erwarten.
Okay.
Ja, ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, wenn wir so einen Fall hätten wie in Korinther, wenn das in einer unserer Gemeinden passieren würde, wie die unterschiedlichen Leute darauf reagieren würden.
Ja. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen der Vorteil, wenn man Pastor ist und in der Seelsorge, du hörst halt einfach die ganz krassen Geschichten.
Ja, genau.
Und von daher, vielleicht hilft es auch nochmal, in Berlin Pastor zu sein. Das heißt tatsächlich, mich schockt das jetzt nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon krassere Geschichten gehört. Was daran eher krass ist, ist eher so in diesem Sinne von, ihr macht da nichts gegen. Ihr schaut quasi zu. Und das wäre für mich auch so dieser Punkt, wo man sagt, was ist denn Sinn und Zweck des Ganzen? Und da fand ich im 1. Korinther 5, was ich interessant fand, war der Vorwurf, den Paulus auch den Korinthern macht. Und zwar, er sagt, ihr seid aufgeblasen, ihr seid arrogant. Und es steht, ihr steht anscheinend über den Dingen. Also mit sowas wie Sünde und so, da gebt ihr euch gar nicht ab. Ihr habt nur die großen, die Begabungen und die Geistesgaben und Gnade vielleicht noch. Und das finde ich auch manchmal, wenn ich so in Gemeindelandschaft gucke und so, ach, Sünde, da stehen wir drüber, das ist so ein bisschen kleinlich, irgendwie für Kleingeister und so. Und was er so sagt, hey, ihr solltet eigentlich traurig sein. Und was ich dahinter sehe, ist, dass ein Ziel davon ist, dass wir ein weiches Herz behalten. Mhm. Dass ich merke, wenn es meinem Bruder, meiner Schwester nicht gut geht und so in Sünde zu leben, kann nicht gut sein. Mhm. Dann muss mich das eigentlich betreffen, dann darf ich da nicht drüber stehen, dann ist das etwas, was mir wehtun sollte. Und ich glaube, das ist ein Ziel. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, es ist auch mit einer Hoffnung verbunden, dass ich weiß, wenn ich mal so abdriften sollte, dass ich mir auch wünschen würde, eine Gemeinschaft, die zu mir kommt und sagt, ey, sag mal, Rüdiger, hast du noch? Du hast doch das und das gepredigt wir hatten doch diesen Podcast darüber und hatten noch erzählt. Ich dachte, wir wären irgendwie auf einer. Und jetzt machst du das immer. Was ist da los bei dir? Ja. Und wenn du das nie erwähnen würdest, dann würde ich tatsächlich denken, dem Tobi gebe ich am Arsch vorbei. Ja. Der interessiert mich jetzt rein gar. Der anscheinend hat der kein Interesse an mir. Ich kann jetzt hier machen, dem erzählen. Ich kann so erzählen und so leben und so. Und das sehe ich auch ein bisschen dahinter. Ja. Dieses, wir sollen Anteil aneinander nehmen. Genau. Und dann natürlich für die betroffene Person dieser Wunsch, wieder auf den Weg zu kommen, von der diese Person selber mal gedacht hat, hey, so will ich eigentlich leben. Und genau. Und in Bezug auf Gott, glaube ich, ist auch noch diese Ehrfurcht zu behalten. Also das ist ja schwierig für uns, aber zu wissen, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Ja. Auch der Heilige Geist ist auch heilig, genau, und da ist mit Sünde, das mischt sich einfach nicht so gut. Und das war eben die Reaktion bei Ananias und Sapphira, war ja tatsächlich hauptsächlich, dass die Leute waren geschockt, aber die hatten auch so gedacht, Gott ist mit denen. Die haben so gemerkt, wow, der lebendige Gott ist da. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir diese Dimension gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir etwas verpassen, was wir eigentlich wollen, selber da sagen, Gott ist mitten unter uns, Gott ist bei uns, Gott wirkt. Und das scheint mir auch ein Ziel und Zweck dieser ganzen Übung zu sein.
Du hast es gerade angesprochen, vorhin, ne, diese Auswirkungen der Sünde, dass ich eigentlich gerne bei mir, das hätte ich gerne alles bei mir ich kläre das zwischen mir und Gott und so weiter.
Ganz wunderbar, typisch freikirchlich, ich und Gott.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch so eine Mentalität entsteht, ich lasse dir deine Sünde, solange du nicht meine ansprichst.
Absolut,
ne?
Also dieses, absolut, so ein, absolut, genau. Genau so ist es.
Wieder so eine
so ein Nicht-Angriffspakt, so ein Geist.
Ja,
ich
genau.
Ich spuck dir nicht in die Suppe und du mir auch nicht.
So, Hauptsache, du übertreibst es nicht. Dann, wenn du es übertreibst, dann ist alles, also im schlimmsten Fall, du hast doch damit alle Regeln gebrochen. Ja. Jetzt musst du, kriegst du das, die volle Breitseite. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, aber ich weiß durchaus, dass ich Situationen miterlebt habe, wo Leute dann ein bisschen in Anführungsstrichen sündiger waren, als das Grundrauschen erlaubt. So.
Okay.
Und die dann den ganzen Frust, die haben also die ganze Gemeinde abgekriegt im Grunde genommen. Ja. Weil man jetzt endlich hat man jemanden, da kann man sagen, du hast gesündigt.
Ja, okay.
Das ist
so ein Sündenbock quasi fast.
Ja. Ich finde es so faszinierend, weil auf der einen Seite haben wir Gemeindezucht und das Thema klingt so furchtbar alt und so weiter und so. Und ich vermute, dass einige, die das hören, auch denken werden, naja, zum Glück sind wir darüber hinweg oder irgendwie sowas.
Genau.
Aber ich merke auch, wir haben uns dadurch nichts Gutes erkauft, im Grunde genommen, weil wir genau davon weggekommen sind, Sünde Sünde zu nennen.
Ja.
Und zu sagen, okay, ja, es ist Sünde, das ist schlecht, das müssen wir angehen, aber auf der anderen Seite ist da Gnade. Also sozusagen das Leben nach der Sünde ist viel besser, als wenn wir alle unsere kleinen
Gewohnheitssünden.
Genau, so kleinen Gewohnheitssünden.
Ja, als ob
alle
man sich
tolerieren
dann,
und übergehen.
Genau.
Und
ja, fast jeder. So, wir gönnen uns dann nochmal ein bisschen Freiheit und so. Und du denkst, was gönnst denn dir du da?
Ja, genau.
Nichts Gutes.
Nee.
Ja, genau.
Ja, also das heißt, ich merke sozusagen, je mehr ich darüber rede und nachdenke, eigentlich will ich keine Gemeindezucht. Ne? Um ehrlich zu sein.
Genau.
So, und auf der anderen Seite denke ich aber auch, boah, wir haben uns in unseren Gemeinden echt, also in den Gemeinden, die ich kennengelernt habe, tun wir uns damit keinen Gefallen.
Mhm.
Also nicht, dass wir keine Gemeindezucht haben, sondern diesen Umgang mit Sünde, der da daraus folgt.
Ja.
Das, also,
Ja.
Wie sollte es denn aussehen?
Ja, genau, wie sollte es aussehen? Das ist ja immer so ein bisschen die Spannung. Manche sagen, steht ja genau drin in der Schrift, wie man es machen soll. Und ich denke, es gibt so Rahmen. Und dennoch, ich merke, in der Gemeinde jetzt, wie eine große Gemeinde ist, du kennst die Leute dann gar nicht so, bist auch von der Struktur ganz anders als jetzt, was weiß ich, wenn du vielleicht eine 30, 40 Mann Gemeinde hast und so, aber ich guck mal. Ich denke, ein guter Rahmen, also was die Korintherbriefe zumindest nahelegen, ist, dass man es anspricht. Die sagen allerdings nicht genau wie. Und so ein Apostel, also haben wir jetzt zumindest nicht in unserer Gemeinde, der so letztlich sagen kann, Leute, jetzt ist wirklich wichtig. Aber so ein guter Rahmen, denke ich, ist tatsächlich in Matthäus 18, Vers 15, da wird Folgendes nahegelegt, und zwar erst einmal, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, oder deine Schwester jetzt hier leider auch natürlich, jetzt inklusive, gehört dazu. Dann soll man sie darauf hinweisen und klären und wenn die Person das sagt, oh ja, okay, stimmt, es ist nicht in Ordnung und das bekennt und ändert, dann ist alles okay. Hier hat schon die Schwierigkeit so ein bisschen, wer spricht's an? Weil man kann, es ist nicht ganz klar, Es gibt zwei verschiedene Textversionen und auch eine Version sagt, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat,
ach so, ja.
Dann ist klar, dann musst du das machen. Es ist aber nicht ganz klar, ob es gegen dich ist oder ob du Person überhaupt dabei erkennst und das war gar nicht gegen dich, aber du merkst, na, die Person lebt einfach nicht so, wie Gott das möchte. Und da fängt die Schwierigkeit des Prozesses schon an, zumindest bei uns, ist da, wer spricht die Person drauf an?
Ja.
Ich verstehe den Text tatsächlich so, dass die Person, die das mitkriegt und weiß, ob man nun befreundet ist oder in der Familie oder so, die hat eigentlich die Verantwortung, die Person drauf anzusprechen. So verstehe ich das. Das ist das Bruder und Schwester. Ne?
Also das heißt nicht nur das Opfer der Sünde sozusagen.
Genau, nicht nur das Opfer, aber auch nicht nur wie bei uns oft der Pastor.
Nee, also sondern ich stehe dir nah, ich sehe das.
Genau, deshalb. Genau. Und das wäre, und ich merke aber, wie, und da kommen wir nachher noch drüber, was es schwierig macht, aber ich merke, dass den Leuten das unglaublich schwer fällt.
Ja, klar.
Genau, und deswegen landet sowas oft bei zum Beispiel bei mir als Pastor, mal zu Rüdiger, kannst du der Person mal sagen, ich sage, du bist dann ja immer, das ist dein Job.
Ja. Ja,
nee, du wirst dafür bezahlt. Ich sage, aber geht es nicht um Bezahlung, hier geht es um Bruder. Ja. Bist du Bruder? Na, egal. Das ist so das Erste. Dann die zweite Phase ist, wenn das nichts bringt, dann sollst du noch einen Zeugen, sollst du noch jemanden mitnehmen. Halte ich auch für sehr sinnvoll bei manchen Gesprächen, die eben nicht allein zu haben, nur noch jemanden anders dabei. Und wenn das immer noch nichts bringt, wenn die Person sagt, ist überhaupt nicht so schlimm oder das leugnet oder sich nicht ändern möchte, dann soll es vor die Gemeinde gebracht werden, steht da. Und auch da fängt jetzt für mich jetzt ein bisschen die Schwierigkeit an. Was heißt denn das vor die Gemeinde? Das ist ja eine völlig unterschiedliche Struktur. Manche sagen, wie selbstverständlich, es gehört offiziell in die Gemeindeversammlung oder sogar in den Gottesdienst. Gibt es auch so Kulturen und da denke ich natürlich, wow, was sind da? Das sind ja auch seelsorgerliche, das ist ja wie so ein öffentliches Tribunal, das ist eine maximale Beschämung und so weiter. Ja. Das wäre jetzt in unserem Kontext, manche werfen uns das vielleicht vor, weil es gar nicht denkbar irgendwie. Sondern bei uns würde heißen, vor die Gemeinde heißt vor die Gemeindeleitung, das heißt für die gewählte Repräsentanz und geistliche Leitung der Gemeinde. Und da würde das dann landen, natürlich vertraulich, seelsorgerlich behandelt. Und das wird dann da besprochen. Und wenn Gesamtgemeinde das jetzt irgendwie mitkriegt mit Person X und ne, wo ist der da, was passiert oder so, dann würden wir eben nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern würden das seelsorgerlich behandeln. So verstehen wir, das kommt vor die Gemeinde. Aber ich weiß auch, Gemeindestrukturen oder auch Kulturen, da landet das in der Öffentlichkeit und zieht auch nicht. Also aus Afrika zum Beispiel habe ich jetzt gehört, das ist halt einfach so. Aber auch Pastoren oder andere Leiter, die müssen dann vor dem Gottesdienst ganz offiziell die Schuld bekennen und es scheint sonst auch nicht zu funktionieren. Also nur dann merken die, ist richtig schlimm, was ich gemacht habe.
Okay.
Also von daher gibt es auch da eben diese Unterschiede von Umgang mit Schuld, wie ist das moralische Gewissen ausgebildet, liegt das eher in einem selber, ist das eher in der Gruppe verankert, was sind da seelsorgerliche Verantwortung, die wir haben. Von daher ist auch da wieder, wir haben meines Erachtens nicht das Manual, was man auf jeder, in jeder Gemeinschaft anwenden kann, aber das sind schon mal die verschiedenen Schritte. Und ich glaube, das wäre so mein Punkt. Und vielleicht an diesem Punkt auch die Frage ist, gibt es präventive Maßnahmen, die wir machen? Also was ist dazu? Und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber zu sagen, wir müssen auch Räume schaffen in der Gemeinde und Leute ermutigen, wo das selbstverständlicher wird, Sünde zu bekennen. Und wir haben zum Beispiel bei uns in Leiterschaft, so wir nennen das Minigruppen, aber manchmal gibt es auch Zweierschaften und so, wo eben eine Frage ist, was ist schiefgelaufen, hast du was zu bekennen und wo das erstmal ganz normal ist, zumindest erstmal in einem vertrauten Rahmen. Wir bekennen einander unsere Sünden. Und ich denke, wenn man das so geübt ist, dann merkt man erstmal selber, dass man selber Dreck am Stecken hat und dann fällt es einem auch nicht mehr so leicht, sich zu überheben über das, was man sieht, selbst unter solchen krassen Sachen. Und gleichzeitig, ja, es ist normal, aber es muss auch bekannt werden.
Ja.
Es muss auch Licht reinkommen, das ist ja das andere Bild. Und sonst geht das in der Dunkelheit dann weiter. Und das wissen wir natürlich auch, dass auch Sünde oft, ne, wir führen nach innen, wir schämen uns, wir halten das für uns. Und dann führt das zu so einer Vereinsamung, Vereinzelung. Und das ist nicht gut. Mhm. Und dieses im Licht leben soll eben sagen, hey, tritt heraus. Ist Teil der Gemeinschaft, nimm Vergebung an. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, präventiv und steckt meines Erachtens auch implizit mit drin in diesem, in diesem Prozess, weil idealerweise hört dieser Prozess nach dem ersten Schritt auf. Du sprichst die Person an und singst und sagst, du hast vollkommen recht, danke, dass wir uns einstellen und bekennen. Und dann ist der ganze Prozess der Gemeindezucht schon vorbei.
Ja.
Und genau, das wäre schön.
Ich finde auch, also ich will gleich nochmal ein bisschen sozusagen diese Schritte aus Matthäus 18 ein bisschen durchgehen.
Ja.
Aber ich finde, Paulus spricht ja in 1. Korinther 5 jetzt erstmal nur diesen Aspekt an, dass er sagt, ihr könnt die Sünde nicht bei euch tolerieren, ihr müsst die rausnehmen.
Ja.
Und das ist ja eine sehr gemeindeseitige Betrachtung.
Ja.
So. Und gleichzeitig haben wir ja natürlich durchaus den Sünder in dem Ganzen.
Ja, ja.
Und ich habe auch das Gefühl, wir leben sehr wenig in einem, wir holen das ans Licht, nicht damit alle wissen, wie schlimm du bist, sondern wir holen das ans Licht, weil da Gnade ist.
Genau.
Weil da.
Absolut. Genau. Sonst kommt Gott ja auch nicht ran. Dieses, ne, das ist ja so ein bisschen, wenn wir entscheiden uns in der, der Finsternis, in der Dunkelheit, das dann ist genau diese Tragik, das, was von Gott eben da ist, an Liebe, an Annahme, an Vergebung, an Heilungskraft und was weiß ich, kommt da auch nicht ran.
Ja.
Genau, und deswegen, dieses Licht stelle ich mir ein bisschen mehr wie warmes Sonnenlicht vor und nicht wie so ein kaltes Neonlicht sozusagen. Wo man,
Suchscheinwerfer.
Ja, Suchscheinwerfer, Gestapo, sozusagen Verhör, gar nicht.
Ja. Ja. Ich finde, du hattest es gerade mit den beiden Textauslegungen sozusagen, wer jetzt auf den zugehen muss. Und da ist mir noch eingefallen, es gibt ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es steht, müsste ich nachgucken, aber wo Jesus darüber redet, wenn dein Bruder sich an dir versündigt hat und sagt dann lass das Opfer am Altar liegen und geh erst hin und so.
Ja.
Und da ist ja, da haben wir ja durchaus, also sozusagen, um den Prozess zu Ende zu beschreiben, geh hin, kläre das mit deinem Bruder und dann geht ihr zusammen zurück und betet an gemeinsam. Und da finde ich, also zum einen ist das, ist es ganz explizit dieses, du bist Opfer der Sünde geworden, aber ich finde es ganz spannend, dass der, den Gott da in die, oder Jesus da in die Pflicht nimmt, nicht der Sünder ist, sondern der, das Opfer im Grunde genommen und sagt, hey, das Ziel ist, dass ihr zusammen vor mir stehen könnt und sühnt das erstmal aus. Ne?
Ja.
Das finde ich
ja, das ist ein guter Punkt.
Ich finde es total spannend. Auf der anderen Seite denke ich auch, boah, also das
genau,
ist
schon jetzt eine Messlatte. Also, genau, ich kann es richtig verstehen. Jetzt habe ich hier schon, bin ich schon der Geschädigte sozusagen.
Ja.
Und jetzt muss ich dem noch hinterherlaufen. Ja, genau. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass. Oh, Zumutung, ne? Eigentlich denke ich mal. Boah.
Aber ich finde auf der anderen Seite, das Bild, was ja da durchaus kommt mit dem Altar, ist, der Sünder ist weg von Gott. Er ist eben nicht am Altar.
Ja.
Und dieses, du kennst mich. Du liebst mich, dann kümmere du dich um meine Versöhnung. Sei du mein Bote, geh du hin und kümmere dich um den.
Ja,
und das finde ich spannend. Und in diesem Zuge.
Das ist spannend. Da kommt mir jetzt ja gerade, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, nur mal ganz kurz eine Assoziation. Das ist der ältere Bruder, der dem Jüngeren nachgeht und freut, hey, und so, und stattdessen regst du dich auf über dem und so weiter.
Genau,
und genau die Aufforderung, wir sollen alle gute ältere Brüder werden, ist vielleicht auch eine Verbindung, ja?
Ja, ich finde es beim älteren Bruder auch immer spannend, wenn man sich die Erbrecht anguckt, der hat ja für den jüngeren Bruder bezahlt. In dem Augenblick, wo der jüngere Bruder seinen Anteil gekriegt hat, gehörte der ganze Rest dem älteren Bruder. Ja, und dass der Vater ihn da wieder einsetzt, heißt, der ältere Bruder zahlt für den jüngeren Bruder, zahlt für dieses Einsetzen, im Grunde genommen. Ne? Und ich meine, aus der Sicht unseres älteren Bruders Jesus ist es natürlich ein ganz schönes Bild
ganz
zu sagen.
Genau, er zahlt für uns.
Ja, ja, ja. Aber der steht ja nicht daneben und sagt, was schmeißt ihr hier für eine Party? Ja, es ist ja
genau, aber das hilft wahrscheinlich auch dann zu sagen, wenn wir weit weg sind vom Altar, wer uns immer suchen wird und uns ran, ist Jesus selber auch, ist ja eigentlich auch dann ein schönes Bild. Aber manchmal, und das ist vielleicht auch wichtig, wir beten dann und sagen, Jesus, sagst du ihm?
Ja.
Und Jesus sagt, ja.
Ich würde dich gerne benutzen.
Ganz genau. Und das ist so zweischneidig. Einerseits wollen wir mal, dass Jesus uns benutzt und andererseits denken, oh nee, da denkt doch jemand doch nicht.
Nee, aber deswegen finde ich eigentlich auch wichtig, dass bei der Matthäus-Stelle, bin ich auch der Meinung, dass es spricht uns alle an, die wir es sehen.
Ja.
Und wir haben das ja auch bei Paulus. Paulus maßregelt die Korinther ja, weil sie sagt, ihr habt das alle gesehen, ihr wisst das alle.
Ja, 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 genau.
Anstatt zu sagen, sag dem Vater von dem Betroffenen mal. Ich meine, der Vater ist jetzt das größte Opfer bei der ganzen Geschichte, könnte er ihm mal sagen, dass er vielleicht so, ne? Sondern sagt, nee, Leute, ihr wisst das alle und ihr habt nichts gemacht.
Ja, ja, genau. Und da, das Gebet ist gut und so, nicht gesagt, jetzt betet mal alle für den, sondern nee, Leute. Ihr wisst, ihr sprecht an. Genau.
Aber ich finde auch, zum Beispiel den zweiten Schritt mit dem Zeugen finde ich auch super, weil das auch so, es gibt ja durchaus unterschiedliche Verständnisse davon, was Sünde ist und was nicht.
Ja, 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 ja.
So. Ja. Und ich kann mir jetzt mal ganz hypothetisch Szenarien vorstellen, wo jemand einem Sünde vorwirft und es ist einfach keiner.
Ja.
So.
Ja, genau.
Und dann ist es gut zu sagen, hey, wir holen uns jemanden Drittes.
Ja.
Und der vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand dann auch mal sagen kann, naja, also ich verstehe das vielleicht anders.
Und was mir dabei und natürlich auch interessant, zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden sieht, könnte auch sein, das ist das gegenteilige Geschlecht, also Frau ermahnt Mann und Dings. Und dann ist natürlich auch immer gut bei einem Zeugen, dass da zumindest einer dabei ist, der entweder auch Mann oder Frau ist und so. Und genau, und dass man dadurch auch das Verständnis erhöht, vielleicht für die Person, die da in Schwierigkeiten gekommen ist.
Ja.
Ich glaube, das ist eben auch dabei.
Ja,
nicht nur doppelte Zeugen im Sinne von doppelt Power und Macht, sondern im Sinne von, da hört noch mal jemand mit und hat vielleicht noch mal eine andere Perspektive auf diese ganze Geschichte. Ja. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau.
Und dann, wenn wir davon reden, das vor die Gemeinde zu zerren, du hattest zum Beispiel aus Afrika, ich glaube, die große Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, welcher Prozess ist zielführend?
Amen.
Ja, denn wir haben dieses Spagat. Auf der einen Seite versuchen wir, die Gemeinde zu schützen. Das ist jetzt je nachdem, wie groß die Sünde sozusagen in Anführung, also so groß ist ein blödes Wort bei Sünde. Sünde ist Sünde. Aber ich würde sagen, es kommt schon ein bisschen darauf an, wie viel Gemeinde betroffen ist von der Sünde.
Auswirkungen,
Und auch, selbst wenn es nur Gerüchte sind, also ich meine jetzt in dem Fall von Korinth, da war keiner außer dem Vater, der Stiefmutter und dem Typen betroffen.
Mhm.
Und trotzdem hat es die ganze Gemeinde betroffen, weil sie alle Bescheid wussten. Und dann ist die, also sozusagen da dann zu gucken, okay, wie auf der einen Seite gehe ich mit der Gemeinde richtig um da klar zu machen, okay, das ist Sünde und wir nehmen die raus aus der Gemeinde und gleichzeitig aber auch, wie gehe ich mit den Betroffenen um?
Genau, und tatsächlich glaube ich, dass das kulturell sehr unterschiedlich sein kann.
Ja.
Und dass es deswegen von außen relativ schwer ist zu beurteilen, okay, was, wie du vollkommen sagst, was erreicht das Ziel in dieser Gemeinschaft, in dieser Kultur?
Ja.
Genau, und das muss tatsächlich, das muss das Entscheidende sein.
Und ich muss ja, also ich sag mal, nur mal so, als wenn meine Sünde unter das Mikroskop genommen wird, dann wünsche ich mir ja auch einen liebevollen Umgang damit.
Genau.
Also natürlich wünsche ich mir insgeheim überhaupt keinen Umgang damit und dass ihr mich alle in Ruhe lasst und ich das, natürlich, das ist ja wieder besseren Wissens. Ich weiß, dass es eigentlich gut ist, dass sie ausgeräumt wird. Und dann wünsche ich mir, dass damit gut und vertrauensvoll umgegangen wird und trotzdem mit der notwendigen Konsequenz oder mit der notwendigen Klarheit. Genau.
Das ist so.
Aber ich finde, was ich auch spannend finde, ist in diesem Beispiel, was Jesus da bringt, ist ja, dass er dann endet und wenn er sagt, so, selbst wenn die Gemeinde nicht mehr, also selbst wenn ihr vor der Gemeinde steht und der ist immer noch nicht, ihr habt das höchste Level erreicht und der ist immer noch nicht bereit, seine Sünde zu bekennen, dann sagt er, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner, sagt Luther 2017. Und ganz oft haben wir daraus gemacht, dann schmeißt die Leute raus, dann missachte sie. Also ich meine, was ich auch in Deutschland von Geschichten gehört habe, mit, wo dann Leute, die die Gemeinschaft verlassen haben, da wurde dann die Straßenseite gewechselt, wenn die kamen. Und also so ein genau. Völliger Blödsinn, ja. Und dabei muss man eigentlich nur sagen, wenn Jesus sagt, behandle sie wie Zöllner und Heiden, muss er sich angucken, wie hat denn Jesus Zöllner und Heiden behandelt? Ja. Hey, dann ist er zu denen essen gegangen und hat sich um die gekümmert und hat sie und wirbt um sie. Und diese Haltung zu behalten, zu sagen, hey, das ist Sünde, das ist eine Konsequenz, wir müssen dich aus der Gemeinde rausnehmen, um dich zu schützen, um die Gemeinde zu schützen und um dir zu verdeutlichen, das ist kein Spaß. Wir reden hier von Sachen, die relevant sind für die Ewigkeit und so. Und deshalb ist es notwendig, dass wir dich aus der Gemeinde nehmen, aber wir lieben dich nach wie vor. Wir wollen nach wie vor, dass es dir gut geht. Und deswegen werden wir nach wie vor dein Bestes suchen und werden nach wie vor dich suchen und versuchen zu gewinnen und eben nicht abstempeln und zu sagen, so zack, der kommt eh in die Hölle, Haken hinter, ja, sondern so dieses Gewinnen dabei halten. Und ich glaube, da haben wir halt auch, wenn wir schon mal Gemeindezuchtprozesse hatten, ist es fast immer an dem Punkt dann eher gescheitert so ein bisschen, ne?
Absolut. Und das Und die Schwierigkeit der Umsetzung dieses Punktes ist auch wieder, was heißt ein Teil der Gemeinschaft zu sein? Auch das ist in Gemeinden ja unterschiedlich. Damals bedeutete das höchstwahrscheinlich auch Abendmahlsgemeinschaft.
Ja.
Das ist ja jetzt in der klassischen Freikirche, viele von uns feiern einmal im Monat Abendmahl. In großen Gemeinden kennt man die Leute oft gar nicht, mit denen man da zusammensteht. Das hat natürlich jetzt nicht so die Wirkung von, was heißt denn jetzt Teil der Gemeinschaft? Geht es über die Mitgliedschaft? Geht das über Teilnahme in Kleingruppen? Wie drückt sich das auch? Auch da wieder. Die Arbeit nimmt Gott uns nicht ab, jeder für sich zu gucken, was bedeutet das denn für unsere Gemeinschaft? Wie machen wir deutlich, du bist nicht mehr Teil der Gemeinschaft, Bruder und Schwester, und gleichzeitig bist du geliebt und wir werben um dich wie um den Heiden und den Zöllner. Das hinzukriegen ist nicht einfach, aber das ist so die Challenge und das mutet Gott uns zu und da sollen wir einen guten Weg finden.
Ich finde auch, umso wichtiger ist es im Grunde genommen, möglichst früh in dem Prozess bereits erfolgreich zu arbeiten.
Ja.
Wenn ich sozusagen bereits entweder im 1:1-Gespräch oder im 2- oder 3:1-Gespräch denjenigen gewinnen kann, dann ist die Frage, wie ich ihn am Schluss behandle, wenn ich ihn rausschmeißen muss, nicht mehr relevant. Ne?
Genau, du hast das andere angedeutet, wenn wir es schon mal versucht haben, dass dann so unsere Hartherzigkeit und unsere Selbstgerechtigkeit und unser Richtgeist und so weiter, der bricht dann so voll durch hat dann auch so ganz, ganz schreckliche Konsequenzen. Und das finde ich eben das Schöne daran bei dem 2. Korinther 2. Der Paulus erwähnt sowohl in 1. Korinther 5 auch mal den Teufel, aber im zweiten Teil eben auch. Und er sagt eben auch, der Teufel wirkt nicht nur, wenn ihr sozusagen Sünde zulässt und in dem der betroffen ist, sondern der Teufel wirkt auch dann in eurer Gemeinschaft, wenn ihr diesen nicht wieder aufnehmt.
Ja.
Und wenn ihr dem jetzt nicht mit Barmherzigkeit behandelt. Und man merkt, wie Paulus eigentlich genauso indigniert ist und sagt, das kann doch nicht angehen. Der hat seine Sünde erkannt, der ist umgekehrt. Und ihr ziert euch jetzt, den wieder voll aufzunehmen, denn natürlich vergebt ihm persönlich. Ja. Ja. Und da ist, glaube ich, vor dem Hintergrund des Alten Testamentes auch verständlich, dass ein Gerechter, der dann ja wieder ein Gerechter ist, weil ihm vergeben wurde, ist immer auch ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Schamkomponente so weit wie möglich rausnimmt. Dass der nicht für immer, das ist der mit seiner Stiefmutter und so weiter. Und das ist ja mal, die hat mal die Ehe gebrochen oder der hat, was weiß ich, Geld veruntreut oder keine Ahnung. Sondern, dass Paulus hier eben sagt, diese Person, die ist jetzt wieder vollwertiges Mitglied eurer Gemeinschaft. Nicht zweiter Klasse, nicht dritter Klasse, nicht hinten auf dem Büßerbänkchen und so weiter. Und das ist eben auch total wichtig. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir, wenn wir wirklich sagen, okay, die Sünde ist jetzt das Vergangenheit. Heute bist du wieder vollwertig Teil der Gemeinschaft. Und das finde ich schön, dass Paulus auch genau das genauso stark sagt. Leute, das müsst ihr hinkriegen.
Ja.
Wenn nicht, merke ich, rückt der Teufel bei euch. Und du denkst, ja, das willst du nicht.
Ja, ja.
Und das finde ich, das finde ich schön.
Ja, ich finde es auch dieses, wir neigen dann dazu zu so einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Mhm. Wir können dann auch, wir haben dann was, worauf wir herabgucken können. Und auf der anderen Seite ist es ja nur, wir können ja nur deshalb darauf herabgucken, weil unsere Sünde noch nicht bekannt genug geworden ist.
Genau.
Ja, oder weil wir was gemacht haben, was kulturell akzeptabel genug ist, um nicht als Sünde durchzugehen.
Ja.
Ne? Dann, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wollen wir und so ein Verhalten eigentlich auch. Weil die Sünde muss erkannt werden und dann wird sie benannt. Und ich meine, also die meisten von uns sind ja nur einfach nicht erwischt worden. Ne? Also, ich habe von einem Arzt, der sagte, Menschen sind nicht gesund, sie sind nur nicht richtig diagnostiziert.
Ja.
Und so ein bisschen, also diese Idee zu sagen, wir sind alle Sünder, nur manchmal schaffen wir es mit so wenig Auswirkungen auf unser Umfeld, dass wir damit durchgehen durchkommen und uns einbilden können. Wir können das einfach vor Gott klären und dann läuft es schon, und es läuft halt schon seit 20 Jahren, aber wir klären das mit Gott. Ne? Also anstatt zu sagen, pass mal auf, das muss ans Licht, das muss mal behandelt werden. Und dann wollen wir eigentlich die Gnade, dann wollen wir eigentlich die Akzeptanz.
Genau.
Und dann wollen wir niemanden, der mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, wusste ich doch, dass du ein Sünder bist.
Ja, genau. Die Leute wollen wir nicht klein halten, sondern die sollen tatsächlich wieder ehrenvoll Teil der Gemeinschaft werden.
Insofern finde ich es halt spannend, dass nicht die Sünde nicht laufen lassen auf der einen Seite, aber die Versöhnung auf der anderen Seite. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, für Paulus beides gleich wichtig ist und er mit der gleichen Vehemenz im Grunde genommen auf das Fehlverhalten reagiert und sagt, pass auf, hier habt ihr es nicht erkannt, dass da Sünde ist, und habt es nicht behandelt wie Sünde.
Ja.
Und hier, da seid ihr ungnädig und schließt denjenigen aus. Und das ist gleichermaßen furchtbar, was ihr hier tut. Und das muss...
Genau.
Also,
Genau.
Das ist schon...
Ja.
Und da finde ich es dann auch schön, da kommen wir ja dann wieder sozusagen zurück, nachdem wir im 1. Korinther 5 jetzt sehr stark diese Gemeindeperspektive haben, nimmt er jetzt im 2. Korinther 2 eben genau die Perspektive des Sünders ein und sagt, der braucht es, dass er wieder aufgenommen wird. Der braucht es, wieder Tischgemeinschaft mit euch zu haben. Und er hat alle Voraussetzungen erfüllt. Und ihr seid jetzt die Blöden, die Tür zuhalten. Ne?
Genau so.
Jetzt haben wir ein bisschen über Gemeindezucht, und ich muss sagen, jetzt haben wir ja hier nicht so eine richtige, wir haben auf der einen Seite haben wir diesen Punkteplan von Jesus, ich nenne es immer gerne die einzige To-Do-Liste, die Jesus geschrieben hat, weil das die einzige ist, wo wir so nach dem Motto, wenn du, dann tu das.
Ja.
Und sehr schön, Mikrofon wieder eingestellt. Und aber so richtig Fallbeispiele haben wir nicht. Wir haben jetzt hier den Fall von Paulus, der da zweimal eskaliert im Grunde genommen, am Anfang des Prozesses und am Ende des Prozesses, aber den Prozess dazwischen haben wir nicht. Sind dir irgendwelche Beispiele eingefallen? Jetzt hatten wir Miriam kurz gehabt, wo es ein bisschen so eine Art Gemeindezuchtprozess gab, aber fallen dir irgendwelche anderen biblischen, Hananias und Sapphira hatten wir gehabt, aber auch so sehr kurzer Gemeindezuchtprozess war.
Genau. Mir ist da tatsächlich nicht so viel eingefallen. Historisch, klar fallen mir so ein bisschen aus dem Studium so Sachen ein, zum Beispiel Calvin, als er dann in Genf sozusagen den Stadtrat unter sich hatte und die sich alle schön bekehrt hatten und so. Da hat er dann auch im großen Stil sozusagen auf politischer Ebene Gemeindezucht geübt, sozusagen bei Kriterien, wo wir jetzt denken, alter Freund, also ob das jetzt so biblisch war, ist nicht so ganz, ganz klar. Oder da fallen mir die Puritaner ein von den Engländern, in England, ne, wo du auch denkst, wenn du oder so, vielleicht auch das Alte, ne? Jemand war beim Tanzen erwischt worden und so, und dann Sonntag vor die Gemeinde und dann Gemeindezucht und so. Und das sind natürlich alles so Beispiele jetzt für unseren Kontinent, wo man denkt, ist ja völlig daneben, ja. Völlig überzogen. Und die Beispiele, die ich kenne, die sind eigentlich immer so in diesem Kontext dargestellt worden von, hör mal zu, lass die Finger davon, das ist eher Machtmissbrauch und eher irgendwie, da verfolgen Leute irgendwelche Ziele, die sind eigentlich nicht mit dem Neuen Testament zu vereinbaren. Und deswegen hat man eher gesagt, wenn du es machst, Christus, klappt es eigentlich nicht. Und deswegen lass die Finger davon. Und genau, und ich aber dachte, ja, nee, ich kann das ja nicht einfach nur, weil es falsch gelaufen ist, heißt es ja nicht, dass ich mich bemühen muss, das richtig zu machen. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, was wir vorher schon hatten, es war eine ganz andere Zeit, war ein ganz anderer Kontext, was Tanzen damals bedeutete und was heute ist, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und dann, genau. Und da muss man einfach sagen, was heute in Afrika passiert, auf dem Dorf oder vor 500 Jahren in Genf, sehr schwierig, das immer so beurteilen zu können. Genau, aber du bist ja selber interessiert, hast du ein bisschen geforscht, hast du was gefunden?
Ich habe auch geguckt und habe auch nur, also so eine Sachen wie Galileo Galilei, ja, der ausgeschlossen worden ist, oder auch Luther natürlich und so weiter. Und jetzt bei Galileo ist halt so skurril eigentlich, ja, denn der hat wissenschaftlich geforscht, hat eine Erkenntnis gehabt und die passte dem Machtverständnis des Vatikans nicht. Ja, also weil Galileo im Grunde gesagt hat, naja, vielleicht ist er halt doch nicht im Zentrum unseres Weltbilds und so. Beziehungsweise da geht es ja um die auch, und das hat dem Vatikan nicht gepasst und daraufhin haben sie ihn kurzerhand rausgeschmissen. Ja. Und das sind so Sachen, weil meint es schon Machtmissbrauch, das ist halt viele Situationen, auch im Grunde genommen die Reaktion von Vatikan auf Luther war ja auch ein, wir wollen das jetzt nicht mit dir diskutieren. Ich meine, denn im Grunde genommen hat er ja eigentlich mit seinen 95 Thesen eine Diskussionsgrundlage gelegt und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier 95 Punkte, über die würde ich gerne mal reden. Können wir da mal irgendwie in Austausch kommen? So, und dann war die Reaktion im Grunde genommen, nee, können wir nicht. Und wenn du das jetzt weiter verfolgst, dann schmeißen wir dich raus. Ja. Jetzt sehr stark zusammengefasst.
Also. Aber mir fällt gerade was ein. Mir ist es vorher nicht eingefallen. Asche auf mein Haupt. Und zwar Mühlheimer Verband. Ja. Unsere Bewegung ist ja dadurch entstanden, 1906, dass das so, ich sag mal, das erste große charismatische Event war. In Deutschland. Jonathan Paul, sehr gut. Mit vielen anderen und alle, die diese Veranstaltung, die war ja nicht als charismatische Veranstaltung geplant, die war ja einfach nur Zeltevangelisation und Gebetsveranstaltung und sowas. Und das Interessante war, dass das aber alles verantwortet wurde, letztlich von Pfarrern, damals gab es ja noch keine Pfarrerinnen, sondern nur Pfarrern, der Landeskirche.
Ja.
Die wurden ja dann tatsächlich 3 Jahre später, Berliner Erklärung, aus der Landeskirche rausgeschmissen, weil gesagt wurde, Geist von unten. Ja. Und jetzt hört man, natürlich ist das eine Form von Gemeindezucht.
Das war ja, genau.
Und die sind tatsächlich auch nicht wieder zurückgekommen. Ja. Das heißt, diese Pastoren, die mussten ihren Dienst quittieren, die waren nicht mehr Pastoren in der Landeskirche. Genau, und dann entstanden eben so kleine Grüppchen, die nirgends zugehört hatten, und das waren so die Mühlheimer, und die wurden dann von Jonathan Paul und anderen Leuten dann behandelt, aber auch jetzt klassisch. Ja. Und es dauerte 100 Jahre. 2009 war dann der Gnadauer Verband und hat dann gesagt, oh Freunde, was wir da gemacht haben, das war in der Erkenntnis von heute wahrscheinlich doch nicht der Geist von unten. Und dass wir euch rausgeschmissen haben, war nicht so rühmlich. Es tut uns leid.
Ja.
Und natürlich ist späte Reue besser als keine.
Ja,
aber auch da so zu merken, heute ist es vollkommen klar, damals waren die alle völlig überfordert mit den Phänomenen, waren fest davon überzeugt, das ist der Teufel, der hier wirkt. Und das geht ja gar nicht. Und deswegen, genau, und dann war es ein ziemlicher Machtmissbrauch, wenn du so denkst, du kriegst die einfach raus. Und das ist aber die Spannung. Und deswegen fand ich auch schön, was du vorhin gesagt hast. Man nimmt eine zweite Person noch mit oder eine andere, um zu sagen, liegt jetzt wirklich Sünde vor? Lass uns das mal prüfen. Oder ist das nur was wir jetzt gerade denken oder was dir nicht gefällt oder es hat dir wehgetan und so weiter? Aber hör mal zu, eigentlich liegt gar keine Sünde vor. Und da können wir wirklich daneben liegen. Ja. Und manchmal dauert es 100 Jahre, vielleicht noch länger, bis das korrigiert wird. Fällt mir gerade nur ein.
Ich fand es auch spannend, dass du hattest das Tanzen vorhin als Beispiel.
Ja.
Ja, und natürlich aus unserer heutigen Sicht würde man sagen, irgendwie, ja, echt, Sünde, ja. Aber es ist halt im Kontext total schwierig zu sagen, also außerhalb des Kontexts mit hunderten von Jahren Abstand, ist, wofür stand das Tanzen? Was war das ein Akt der bewussten Rebellion? Und dann kann man sagen, da war das Tanzen nicht das Problem, aber der Grund, warum. Und so weiter. Ne? Also, dass man da schon, und
ja, aber es ist schwierig, und dieses Thema Macht und Machtmissbrauch, und ich denke, dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja. Wir sagen, es kann schief gehen, und wir machen das mit Furcht und Zittern.
Aber wieder ein Appell dafür, im Grunde genommen, den Prozess möglichst so weit unten wie möglich bereits positiv zu beenden. Amen. Wenn ich auf meinen Bruder zugehe und sage, pass mal auf, ich denke, da hast du Mist gebaut, und er sagt, oh ja, stimmt, tut mir leid, und wir gehen beide vor Gott, dann ist da gar nicht kein Machtgefälle irgendwie da, was ausgenutzt werden könnte.
Genau, und dann fängt das vielleicht auch früher an, wenn die sagen, hör mal zu, du machst da das und das. Also noch scheint das ja soweit im Rahmen, aber wenn ich das jetzt mal ein paar Monate weiterdenke, das sieht mir nicht so ganz gut aus. Ja. Genau. Und dass man eben nicht wartet, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und sagt, oh, hoffentlich kriegt er noch die Kurve und vielleicht wird es nicht so schlimm. Und so. Ja, nee, manches sieht man vorher schon von der Richtung, und da zu sagen, hey, könnte es sein, dass, ich glaube, das ist immer wichtig, ne? Dass man nicht sagt, sondern könnte es sein, dass, ich habe den Gedanken, ich habe die Sorge, ich habe, ne, könnte da was dran sein, dass man immer, und die Person hat natürlich, und hoffentlich kann die Person unsere Sorgen uns nehmen und widerlegen und sagen, ist eigentlich, und du denkst, ach, schön.
Ja, genau. Ja, das denke ich auch, wir haben halt nicht die Fakten, sondern wir sehen nur von außen und wir wissen nicht, was in den Leuten passiert. Und, und so. Das heißt, jetzt haben wir schon viel im Grunde darüber geredet, dass wir eigentlich, wir würden das gerne früh beginnen, den Prozess. Und auch, ich denke zum Beispiel auch, dass, wenn ich jemanden habe, dem ich vertraue, dann bin ich auch eher geneigt, von mir aus zu sagen, hey, ich merke da ein Verhalten oder ich habe angefangen und ich finde es nicht gut. Ja. Sozusagen, noch kann ich es verstecken, aber ich möchte vor dir das nicht verstecken. Und kannst du mit mir da zusammen vor Gott gehen.
Ja.
Und wenn wir sozusagen uns jetzt die Gemeindelandschaft angucken, wir haben am Anfang ein bisschen davon geredet, dass die Gemeindezucht in dem Sinne nicht so richtig stattfindet bei uns, dass wir dem eher so aus dem Weg gehen.
Ja.
Manchmal mehr Sünde tolerieren, in der Hoffnung, dass wir nicht auf, dass der Schein, dieser Suchscheinwerfer nicht auf uns landet,
genau.
Weil ja auch dieses Missverständnis, dass es ja gar nicht geht, nicht um Suchscheinwerfer.
Genau,
es geht um die Liebe Gottes, die uns zieht. Und die Frage, die mich dann beschäftigt, ist, was müssten wir machen oder wie müssten wir als Gemeinde leben, um das ein bisschen besser zu etablieren, um sozusagen da eher, also nicht um dahin zu kommen, dass wir Briefe wie Paulus brauchen, sondern
Tobias, hast du schon einen in der Schublade? Ja, der erste Brief von Tobias an die Lukas-Gemeinde.
Ja, na, also mehrere Entwürfe. Nee, aber was müssen wir wo könnten wir an uns arbeiten,
mal
vorsichtig formuliert.
Ja. Ich denke so auf ein paar Ebenen. Das eine hatte ich schon gesagt, so ein bisschen, das bekennt einander eure Sünden, in dem Sinne institutionalisieren als etwas völlig Normales. Also jetzt zum Beispiel die klassischen evangelischen, ich nehme auch an den katholischen Gottesdienst, hatte ja immer am Anfang ein Sündenbekenntnis.
Ja.
Das heißt, eigentlich war den Leuten vollkommen klar, ich trete jetzt vor Gott, ich bin jetzt Teil der Gemeinschaft der Heiligen, der hier vor Gott tritt, und das Erste, was ich machen muss, ist ein Sündenbekenntnis. Mhm. Das heißt, theologisch ist es da. Natürlich ist es dann, und da haben wir ja gegen reagiert, die katholische Kirche hat die Beichte institutionalisiert. Die sagen einfach, ja, das ist was ganz Normales, ist auch nicht schlimm. Und wir als Freikirche haben natürlich sehr stark dagegen reagiert und sagen, ja, das ist alles institutionalisiert, das ist nicht wirklich vom Herzen, das ist nicht persönlich gemeint. Und da müssen wir gucken, wie kriegen wir das in unser Leben. Mhm. Was ich zum Beispiel bei uns eingeführt habe vorm Abendmahl, ist tatsächlich ein gemeinsames Sündenbekenntnis. Mhm. Und es war anfangs für die Gemeinde auch ein bisschen komisch, weil das fühlte sich ein bisschen landeskirchlich an und gab dann auch so klassisch von, wenn wir das alle so sagen, das meint man doch nicht ernst, wir rattern das doch alle nur so runter und so weiter.
Ja, ja.
Und ich sage, kann man, muss man aber nicht.
Nee, genau. Ist ja beim Vater Unser genau das Gleiche.
Genau. Und das war aber genau das, ne, genau die Argumentation. Dann habe ich gesagt, aber mir war einfach wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, als Gemeinde sind wir Sünder alle und treffen uns alle vorm Kreuz sozusagen und sprechen die Sündenbekenntnis. Jeder kennt da seine Version von der Sünde. Mhm. Aber erstmal, genau, das war mir wichtig. Das andere, was ich schon erwähnt habe, war eben jetzt gerade Leitern und Leiterinnen, also alle, die bei uns Verantwortung tragen, wirklich zu sagen, hast du einen Gebetspartner, hast du eine Gebetspartnerin, hast du eine Minigruppe, wo auch Teil ist, auch selbstverständlich ist, man bekennt einander die Sünde und spricht einander die volle Vergebung zu und so. Das ist quasi, ich glaube, das kann man tun, um das einfach.
Wie gut funktioniert das bei euch?
Ich würde sagen, relativ gut. Okay. Jetzt nicht schlecht denken, aber doch relativ gut. Ja. Genau, wir als Pastoren versuchen damit, ich glaube tatsächlich, da stinkt der Kopf, der Fisch auch ein bisschen vom Kopf.
Okay.
Ich glaube, auch das ist etwas, was wir so als Leitung vorleben müssen.
Ja.
Genau, das andere, das hat so ein bisschen was Kulturelles, das merke ich auch bei den jüngeren Leuten. Oder ist ja so ein bisschen, was man sagt, dass wir alle gemocht werden wollen.
Ja.
Und ich glaube auch, es gibt auch Leiter und Leiterinnen, Pastoren, Pastorinnen, die wollen gemocht werden.
Ja, ja.
Und deswegen trauen die sich nicht, weil die sagen, wenn ich das mache, was denken die von mir? Und das empfinde ich auch sehr stark, auch so in der jüngeren Generation, dass gerade wenn dein Bruder oder deine Schwester und das vielleicht mein Freund, meine Freundin, die ich kann und wenn ich dir darauf hinweise, dann ist eine ganz große Angst, dass man diese Beziehung verliert dass man diese Freundschaft verliert.
Ja, ja, ja.
Und ich versuche denen immer klar zu machen, du musst dir bewusst sein, dass du in dem Moment dein Freund oder deine Freundin wichtiger ist als Gott. Du hast hier einen Auftrag von Gott und du sagst, die Beziehung zu Gott von der Person ist gerade vielleicht ein bisschen brüchig oder gefährdet.
Ja.
Hauptsache, die Beziehung zu mir ist gut. Und ich sage, Leute, wenn du das mal durchdenkst, dann trägt das nicht. Aber wir sind so brüchig und unsicher und so brauchen so sehr diese menschliche Annahme, dass es, glaube ich, einfach schwierig wird, dieses genau, und wenn das aber nicht normal ist, wenn das sagt, Mensch, heute sprichst du mich an, morgen vielleicht ich, also das ist so ein Wechsel, genau, dann ist doch diese Kränkbarkeit der Leute heutzutage einfach ganz schwierig und dann behandeln wir uns alle wie rohe Eier und wenn man da mal was sagt, ist es was ganz, ganz Schlimmes.
Ja.
Und genau davon muss es weg, nicht als was ganz, ganz Schlimmes, wie kannst du nur, sondern als was ganz Normales, was wir ständig machen. Und ich glaube, wenn wir da nicht hinkommen, wird so dieser Gemeindezuchtsprozess, ist es immer was, hat schon immer so Hollywood-Ausmaße, immer so Drama. Und genau das soll es nicht. Und ich glaube, darum müssen wir gucken, welche Dinge können wir machen, damit das wieder ganz normal wird und deutlich wird. Genau, und ich glaube tatsächlich, es fängt bei uns an, fängt auch bei uns an, wie wir predigen, dass beide Seiten voll zum Zuge kommen. Genau, und dann bin ich, dann bin ich ganz guter Hoffnung, dass, und ich ist auch unsere Erfahrung, dass das möglich ist.
Ja. Ja, also genau. Ich bin auch, dachte jetzt, ich glaube, wir scheitern manchmal daran, weil du sagst, ich bringe die Beziehung zu dem anderen in Gefahr, wenn ich auf Sachen hinweise. Ja. Aber eigentlich, es gibt ja kaum größeren Liebesbeweis, als zu sagen, ich sehe, da bewegt sich was in eine schiefe Richtung und ich möchte das nicht für dich. Ich mag dich viel zu sehr und deshalb will ich, dass das gut läuft. Deshalb will ich, dass du eine gute Beziehung zu Gott hast. Ne? Und deshalb will ich, dass du da Vergebung bekommst und dass du da auch Gottes Liebe erfahren kannst in dem Ganzen. Ne?
Genau, und ich glaube aber, dass tatsächlich natürlich das auch ein bisschen mit so einem Gnadenverständnis und wie wir Gott so gepredigt haben und Gott ist ja immer so der liebe Nette und dieses, meine Beziehung zu Gott könnte echt gefährdet sein, denkt man, na wieso, dann ist der vergibt mir ja sowieso alles in Ordnung oder ist dann kein Big Deal. Und auch da wieder beides zusammenzuhalten, sagen, nee, deine Beziehung zu Gott ist wirklich das Allerwichtigste.
Ja.
Und danach kommt erstmal lange nichts.
Ja,
Und wenn du die gerade anfängst, wirklich so aufs Spiel zu setzen, dann ist mir das nicht egal.
Ja, genau.
Wohlweislich, dass, jeder Pastor oder jede Person in Leiterschaft, die Lust hat an dem Gemeindezuchtsprozess, da würde ich sagen, der ist schon der falsche Job.
Ja.
Also keiner von uns dürfte den machen und sagen, ach schön, heute mal wieder, sondern immer, mir rutscht das Herz eigentlich in die Hose, ist eigentlich traurig, bloß nicht, kann ich da nicht Urlaub nehmen. Also wie auch immer, das ist ja nichts, gehört nicht zum schönen Teil, es fällt uns schwer. Aber tatsächlich, ich würde auch sagen, ich von meiner Persönlichkeit wäre so, das ist mir doch gerade egal, wie es dir geht. Tatsächlich ist es nur etwas, was eine wachsende Liebe zu Gott und zu den Menschen befähigt mich und sagt mir, Herr, wie kriegen wir das gut hin, Leuten da auch so nachzugehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, muss die Motivation Liebe sein und ohne geht es nicht. Aber ich glaube, wir machen es auch nicht, wenn unsere Liebe nicht groß und stark ist. Weil den Stress muss ich eigentlich sonst, also ich muss mir das nicht geben.
Nee, genau.
Wenn du wählen könntest, so ein Gespräch oder 5 Stunden Predigtvorbereitung, herrlich, dann nimmt man natürlich die 5 Stunden Predigtvorbereitung. Oder einen ganzen Tag, also keine Frage. aber das ist, ich würde sagen, Jesu Liebe drängt uns, auch diesen Teil des Gemeindelebens wieder neu zu entdecken und sagen, Herr, wir wissen, das kann schief gehen in so viele Richtungen, wir wollen es aber gut hinkriegen und es klappt auch, wie gesagt, es klappt auch und wie du sagst, je früher man bei der Phase anhält, desto schöner und besser ist es für alle Beteiligten.
Ich habe jetzt gerade nochmal, weil wir es vorhin schon hatten, den verlorenen Sohn, ne? Das ist dieses, was du sagtest mit dem, Gott vergibt mir ja ohnehin, ist so ein bisschen so, als würde der verlorene Sohn bei den Schweinen sitzen und sagen, nee, mein Vater liebt mich und der vergibt mir das auch und bleibt einfach bei den Schweinen sitzen. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, also Jesus hat die Geschichte erzählt, wie er sie erzählt hat, weil er einen bestimmten Punkt machen wollte. Ja. Aber in diesem Szenario, wenn der große Bruder ihn hätte nicht machen lassen oder wenn der große Bruder derjenige gewesen wäre, der gesagt hat, ich ziehe los, ich suche meinen Bruder und ich hole meinen Bruder zurück.
Das wäre eigentlich so also das Bild.
Ich stelle mir ein bisschen vor, wenn man das so Hollywood-mäßig verfilmen würde, ja? Also das wäre ein großartiger Moment. Der Bruder, der aufbricht, um seinen Bruder zurückzuholen. Ja, ne? Und das ist die Einladung, die wir im Grunde genommen in diesem Ganzen haben.
Genau. Und ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass wir manchmal der große und manchmal der jüngere Bruder sind. Wir sind beide.
Ja, aber in jedem Fall wartet auf uns der Vater, der uns mit liebenden Namen empfängt.
Amen.
Hast du noch irgendwas dem ganzen Thema hinzuzufügen, irgendwas, was wir jetzt dringend erwähnen müssten?
Ich glaube, wir haben soweit alles, alles wirklich, wirklich behandelt. Ich glaube tatsächlich, dass auch da gute Erfahrungen da zu machen. Ja. Das ist wahrscheinlich die größte Ermutigung, zu sagen, das kann funktionieren. Und dazu würde ich uns gerne Mut machen. Und das wär einfach schön.
Ja, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Also mach's gut. Ciao.